schrieb ein letztes Mal bei Lemma 6.11 und ich schreibe einfach das Lemma nochmal an und dann erinnern wir uns, was wir schon gemacht haben. Das war jetzt im Telegrammstil, das stand ja schon ordentlich an der Tafel. Wir haben also G, das ist eine D-Gruppe. Wir haben eine Position T aus G. Wir haben eine ungerade Primzahl P. Das ist alles gegeben. Und die erste Aussage ist, falls P eine P-Gruppe ist, die unter den Zentralsatz von T invariant ist, das heißt, der Zentralsatz von T mit der Normalisatur von P, dann folgt, ich mache wirklich Telegrammstil, das kennen Sie sonst so nicht von mir, dann folgt, dass der Kommutator von P mit T insbesondere in der Fitting-Gruppe. Und in B steht, dass der ungerade Anteil der Fitting-Gruppe von Zentralisator von T innere Automorphismen bewirkt auf E von G. Das habe ich damit so hingeschrieben. O2' von F von C T bewirkt innere Automorphismen und das schreibe ich als liegt in E von G mal Zentralisator in G. Ich glaube, ich habe da letztes Mal noch Kommentare dran geschrieben, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß aber noch, dass wir angefangen haben, A zu beweisen und da gab es dann eine Fallunterscheidung, P liegt in O von G oder nicht. In Wirklichkeit ist das die Fallunterscheidung, P, T liegt in O von G oder nicht. Denn alles, was wir bisher gemacht haben für den Beweis von A, war, uns zu überlegen, falls P nicht in O von G liegt, dann liegt aber der Kommutator P, T in O von G. Das heißt, wir fangen jetzt nochmal an mit A und es ist bereits gezeigt, falls G nicht in O von G ist und O von G ist die ganze Zeit meine Abkürzung für O2' von G, das habe ich letztes Mal auch erzählt und hoffentlich auch hingeschrieben, sonst bitte immer sofort beschweren, denn meine Erinnerung ist dann manchmal eine Woche später auch nicht mehr so akkurat. Falls P nicht in O von G liegt, dann ist aber P, T in O von G. Naja, und wenn P in O von G liegt, dann ist offensichtlich P, T auch in O von G, denn der volle Zentralisator von T lässt P invariant. Da liegt das kleine T drin und deswegen lässt auch T P invariant und deswegen ist dieser Kommutator enthalten in P. Wenn also P in O von G liegt, dann auch P von T. Und das bedeutet, dass wir ab jetzt nur noch den Fall betrachten müssen, dass P, T in O von G liegt. Denn entweder ist es so, weil wir in diesem Fall sind, oder es ist sowieso so. Einverstanden? Steht dann auch gerne mal einfach, wir dürfen annehmen, dass P, T in O von G liegt. Und warum kann man sich dann halt selber überlegen? Wir haben uns das überlegt. Wunderbar. Dann argumentieren wir da jetzt weiter. Ich möchte annehmen, dass das nicht stimmt, was in A steht. Ich möchte annehmen, dass P, T nicht in O von G liegt. Und ich möchte mir eine Gruppe hernehmen, G, und eine Untergruppe P mit den angegebenen Eigenschaften, derart, dass es ein minimales Gegenbeispiel wird. Sprich, die Ordnung von G plus die Ordnung von P zusammen sollen so klein wie möglich sein mit der Eigenschaft, dass das da falsch ist. Angenommen, die Aussage sind und dass die Ordnung von G plus die Ordnung von P so klein wie möglich ist. Mit der Eigenschaft, ein Gegenbeispiel zu sein. Heißt also, wenn wir die Situation auf eine kleinere Gruppe D reduzieren können, dann dürfen wir die Aussage A benutzen, wenn ansonsten alle Voraussetzungen erfüllt sind. Und wenn wir das irgendwie für eine Untergruppe von B bieten, dann können wir da auch die entsprechende Aussage benutzen. So, dann schlachten wir mal die Minimalität aus. Wir haben ja schon geklärt, dass T im Normalisator von P liegt, das heißt P, T liegt in P. Und wir wissen auch noch mehr. Da haben wir doch Teil davon der Operation. P ist eine ungerade Primzahl. Das heißt, groß P ist eine Gruppe ungerader Ordnung, die von einer Involution normalisiert wird. Beide beteiligten Gruppen sind nilpotent, insbesondere auflösbar. Das heißt, wir haben da wirklich eine Situation mit teilerfremder Operation. Und dann wissen wir, dass der Kommutator von P mit T das gleiche ist wie der Doppelkommutator. T kleiner wäre als P. Wenn das so wäre, dann wäre diese Gruppe immer noch invariant unter dem Zentralisator von T, denn er lässt ja P invariant und T, also auch den Kommutator. Es wäre eine P-Gruppe und dann könnten wir also die Voraussetzungen, ich meine, die sind alle erfüllt, dann könnte man, wenn man liest, was in A steht, sich überlegen, ja, dann muss P, T, T, wenn es also nochmal mit T kommutiert, in OP von G landen. Aber da die gleich sind, wäre dann P, T in OP von G, aber es war ja als Gegenbeispiel gewählt. Das heißt, P, T kann nicht kleiner sein als P, es muss gleich P sein. Wir bemerken also zuerst, P, T wird vom Zentralisator normalisiert. Wäre P, T eine echte Untergruppe von P, so wäre wegen der ersten Eigenschaft und wegen der Minimalität nur eine umständliche Schreibweise für diesen Doppelkommutator mit T und der entspricht P,T und dann wäre das da drin und das geht nicht. Also ist P gleich P,T. Wir machen weiter und überlegen, ob wir noch mehr aus der Minimalität ableiten können. Was ist denn mit OP von G? Hier ist G, da läuft das ganze Zeug rum, hier ist OP von G. Und wenn das nicht 1 ist, dann gucken wir uns einfach mal die Faktorgruppe an und schauen, was da passiert. In der Faktorgruppe sehen wir das Bild von P. In der Faktorgruppe sehen wir das Bild vom Zentralisator. Das Bild von P ist unter dem Bild vom Zentralisator invariant, denn wir gehen ja einfach nur mit einem Homomorphismus in diese Faktorgruppe. So. Das Bild von T ist da immer noch eine Involution, denn wir haben ja was von ungerader Ordnung rausfaktorisiert. Das Bild von P ist immer noch eine P-Gruppe, P ist immer noch ungerade, alles was da steht, stimmt immer noch. Das heißt, in der Faktorgruppe kriegen wir dann wegen der Minimalität, dass das Bild von P kommutiert mit dem Bild von T in OP von der Faktorgruppe liegt. Aber OP von der Faktorgruppe ist 1, denn wir haben ja OP rausfaktorisiert. Dann wäre also auf einmal das Bild von P mit dem Bild von T 1. Das heißt, der Kommutator von P mit T würde unten drin liegen. Und das geht. Der Widerspruch kam daher, dass wir angenommen haben, dass das nicht 1 ist. Denn nur dann hat die Faktorgruppe eine kleinere Ordnung und wir können überhaupt mit der Minimalität argumentieren. Also geht es. Ich mache das mal wieder so. Wäre P von G ungleich 1, so könnten wir den G quer, das mache ich jetzt nur mal kurz hier für dieses Argument, glaube ich. Später mache ich das nicht mehr. So könnten wir in G quer, das ist die Faktorgruppe, zum A anwenden auf P quer, G quer. Dann schreibe ich jetzt all das nicht hin, was ich erzählt habe, also warum das invariant ist unter dem Zentralisator und warum da alles in der Faktorgruppe genauso funktioniert, bla bla bla. Denn das habe ich alles schon erzählt. Wir könnten dann also da A anwenden. Dann wäre A bar P quer, T quer enthalten P von G quer 1 ist Widerspruch, denn das bedeutet, also das hier bedeutet, dass dieser Kommutator in dem Normalteiler liegt, den wir rausfaktorisieren. Das ist OP von G. Wem ist das nicht klar? Das ist so ein allgemeines Argument. In der Faktorgruppe 1 zu sein heißt, also wenn ein Kommutator in der Faktorgruppe 1 ist, dann heißt es, dass der ursprüngliche Kommutator vom O-Bild in den Normalteiler liegt, den man rausfaktorisiert hat. Für wen ist dieses Argument nicht okay? Wer braucht dann mehr? Einverstanden. Dann haben wir also jetzt das OP von G erledigt. Jetzt wissen wir ganz viel und wir müssen ja nur irgendeinen Widerspruch erzeugen zu irgendwelchen Informationen, die wir da haben. Der Widerspruch, den ich erzeugen möchte, ist der, dass am Ende P in OP von G landet. Und das ist ganz schlecht, denn das ist 1 und dann ist P gleich 1, aber das ist natürlich nicht, denn sonst hätten wir da nichts zu zeigen. Wenn P 1 wäre, hätten wir kein Gegenbeispiel. Einverstanden? Das heißt, wenn ich zeige, dass P in OP von G liegt, dann bin ich fertig. Und was machen wir? Wir machen wieder so Teile von der Operationsgeschichten. Manches davon kommt uns bekannt vor. Und wir beginnen mit Gesundheit. Ja, mit Gesundheit zu beginnen ist immer gut. Sei Q definiert als der P'-Anteil, einfach als der Zentralisator von T in der vierten Gruppe von G, und das ist eine P'-Gruppe. Wir sehen gleich warum. Sei Q der Zentralisator in F von G von T. Und ich war gerade schon mit P' unterwegs. Warum? Naja, wenn OP von G 1 ist, dann heißt es ja, dass die Primzahl P in der vierten Gruppe nicht zu sehen ist. Das heißt, die vierte Gruppe ist eine P'-Gruppe. Das heißt, dieses Ding ist auch eine P'-Gruppe. Und wir sehen gleich, warum das eine interessante Untergruppe ist. Gut, schreiben wir es mal hin. Q ist eine P'-Gruppe. Und was ist denn noch? P wird normalisiert vom kompletten Zentralisator von T, also auch von dieser Untergruppe. Das heißt, Q normalisiert P. Und jetzt bilden wir Kommutatoren, benutzen das. Etwas für den Kommutator von Q mit P. Wo liegt das alles? Naja, Q liegt in der vierten Gruppe von G, das ist ein Normalteiler, das heißt, dass alles, was in G liegt, das normalisiert. P liegt in G, normalisiert also F von G, und deswegen liegt dieser Kommutator in F von G. Er liegt vielleicht nicht in Q, aber es macht nichts. Er liegt in F von G. Wo liegen wir noch? Naja, deswegen habe ich das ja gerade erzählt. Q normalisiert P, deswegen liegt dieser Kommutator auch in P. Und da das eine P'-Gruppe ist, und das eine P-Gruppe, ist das 1. Und das bedeutet, dass Q im Zentralisator von P liegt, in F von G, und den nennen wir jetzt J. Und daher ist Q enthalten im Zentralisator in R von G von P und der ist J. Und ich interessiere mich jetzt für die ich muss wieder ein Bild malen, Entschuldigung. Ich werde ab und zu da so Skizzen hinmalen, die wahrscheinlich nur mir helfen und an denen ich irgendwas erkläre. Und wer die verwirrend findet, lässt sie einfach dann weg. Oder sie geben mir Ideen für bessere Bilder, das geht auch. Ich gucke mir jetzt, das ist der Zentralisator, okay. Jetzt gucke ich mir den Normalisator an. Normalisator F von G von P. Das ist irgend so eine schöne Untergruppe von G. Und da drin liegt J. Und zwar als Normalteil. So, das heißt, ich habe da so eine Faktorgruppe. Und was ist denn da jetzt los? Naja. T operiert darauf. Und wie operiert T darauf? Naja. Oh, möchte ich da? D-Gruppe, T ist irgendeine Direktion, habe ich noch irgendwie gewählt. Ach so. Oh, hier sind sie. Das ist mal. Ich möchte jetzt mit konjugierten Klassen argumentieren und bin mir aber nicht sicher, ob ich das darf, denn ich bin nur in einer D-Gruppe. Ich bin nicht in einem minimalen Gegenbeispiel zum Gornstein-Walter-Satz. Also muss ich kurz überlegen. Ich muss mich nur um den ungeraden Anteil kümmern, weil T den Zwei-Anteil sowieso zentralisiert hat. Aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Also überlegen wir erstmal so weiter. Ich interessiere mich für diese Faktorgruppe. Erstmal klären wir, dass T überhaupt dieses ganze Zeug invariant ist. Naja, F von G ist Normalteil, keine Frage. P ist T-invariant, also auch der Normalisator. J auch, aus dem gleichen Grund. Das heißt, T operiert überhaupt erstmal auf diesen einzelnen Gruppen und auch auf dieser Faktorgruppe. Soweit so gut. Das haben wir. Und jetzt ach so, genau. Jetzt möchte ich argumentieren, dass T auf dieser Faktorgruppe fixpunktfrei operiert. Warum ist das so? Naja, alles, was von T zentralisiert wird in der Faktorgruppe, also anders, wenn T hier im Normalisator etwas zentralisiert, ach so, jetzt verstehe ich das. Ich habe hier verfahren. Ich habe die falsche Gruppe hingeschrieben. Ich meine, dieses Ding. J liegt in F von G, also in seinem eigenen Normalisator in F von G. Diese Gruppe möchte ich mir angucken. Na, jetzt bin ich auch wieder verwirrt. So, warum operiert T darauf? Naja, T lässt diesen Zentralisator invariant. Warum haben wir gerade gesehen? Deswegen lässt T auch diesen Normalisator invariant. J selber auch. Das heißt, T operiert auf dieser Faktorgruppe. Und jetzt möchte ich noch klären, ich brauche noch ein Detail über die Operation von T. Wir beachten. Jetzt ergibt das alles mehr Sinn. Wir beachten, ja, wo liegt der Zentralisator von T im Normalisator von J? Na, dadurch, dass alles in F von G abspielt, liegen wir im Zentralisator von T in F von G. Dieses Ding hieß Q. Das heißt, das alles liegt in Q. Und wir haben festgestellt, Q liegt in diesem Zentralisator, also in J. So, jetzt ergibt das Sinn. Der Zentralisator von T in dieser Gruppe hier oben liegt in J. Und das heißt, dass jetzt in der Wirkung auf der Faktorgruppe T keine Fixpunkte mehr haben kann. Das heißt, was kann T jetzt noch machen? Es
es kann so Pärchen von Elementen nehmen und die vertauschen. Dann wird das Produkt aber zentralisiert, das heißt, das muss dann sofort unten liegen. Oder es kann auch Elemente invertieren. Und daraus folgt, dass der Kommutator P, T diese Faktorgruppe zentralisiert. Denn der besteht ja aus so Kommutatoren, also T mal T mit irgendwas konjugiert. Und jetzt können beide halt nur so zwei auf die gleiche Weise vertauschen oder invertieren. Und egal was passiert, das Produkt zentralisiert die Elemente, das heißt der Kommutator zentralisiert diese Faktorgruppe. Das heißt, T objektiviert x.y auf dieser Faktorgruppe. Das schreibe ich jetzt da unten noch mit hin. Und daraus folgt, dass P, T diese Faktorgruppe, die da hinten steht, zentralisiert. So, Moment. Jetzt brauche ich noch, dass P, T das gleiche ist wie P. Das steht irgendwo. Da oben, genau. P ist P, T. Wir haben jetzt benutzt, dass dieser Kommutator, also vor allem diese Produkte T mal ein konjugiertes von T, dass die Faktorgruppe zentralisieren. Da das das gleiche ist wie P, heißt es, dass P diese Faktorgruppe zentralisiert. Und das heißt, dass der Kommutator davon mit P unten in J liegt. Was wir jetzt gerade machen, ist typisch für das, was in den nächsten Wochen in der Vorlesung passiert, also im Wesentlichen in Januar. Wir gucken uns irgendwelche Untergruppen an, am Anfang denkt man, wieso? Dann schreibt man Kommutatoren hin und spätestens beim 10. Kommutator merkt man, ach so, denn dann wird auf einmal ganz viel Zeug eins und ganz viel Zeug zentralisiert sich gegenseitig und man weiß auf einmal ganz viel. Und wenn man das lange genug gemacht hat, dann hat man irgendwann ein Gefühl dafür, was für komische Untergruppen man sich angucken muss und was für Kommutatoren man hinschreiben muss. Am Anfang fällt das alles von mir, jedenfalls geht es mir so. Ich habe am Anfang mal gedacht, wieso? Wieso habe ich nicht diese Gruppe genommen oder jene? Aber es wird mit der Zeit besser. Schreiben, weil ich nämlich sonst noch einen komplett neuen Satz schreiben muss, dass also P diese Faktorgruppe zentralisiert. Stattdessen möchte ich viel lieber schreiben, dass der Kommutator von P mit dem Normalisator in F von B von J in J liegt. Wo liegt dieser Kommutator noch? Ich möchte sagen in P, aber warum? Okay. Wenn ich... Ja. Das hier ist der Normalisator von J. J ist der Zentralisator von P. Und der Normalisator von J... Also der Normalisator dieser Gruppe und der zentralisiert P. Nee, der normalisiert P. Er muss nicht unbedingt zentralisieren, aber der normalisiert P. Deswegen liegt dieser Kommutator nicht nur in J, sondern er liegt auch in P. Und was heißt das jetzt? Moment, also wenn es in J liegt und in P, das ist eine P-Gruppe, J ist aber eine Untergruppe von F von G und das ist eine P-Gruppe, also haben wir wieder den gleichen Trick, P-Gruppe, P-Gruppe, deswegen ist dieser Kommutator auf einmal 1. jetzt,
jetzt weiß ich wieder, was ich da wollte. Also,
jetzt ist das 1 so erhalten wir, dass diese Gruppe Normalzahlen in F von G gehört. Ja, wo liegt die jetzt? Die zentralisiert P, denn der Kommutator ist ja 1. Das heißt, es ist der Zentralisator in irgendwas von P. Naja, wo liegt es auch? Es liegt in F von G. Das heißt, wir landen im Zentralisator in F von G von P. Das war aber J. Jetzt sind wir also auf einmal in einer nilpotenten Gruppe. F von G ist nilpotent. Und wir haben da drin eine Untergruppe, nämlich dieses J, die ihren eigenen Normalisator enthält. Das ist schwierig in einer nilpotenten Gruppe. Das ist ja gerade der Witz bei Nilpotenz. Eine der Möglichkeiten, Nilpotenz zu charakterisieren, ist, dass man sagt, jede echte Untergruppe liegt echt in ihrem Normalisator. Und da das hier nicht der Fall ist, muss J gleich F von G sein. Die ihr eigener Normalisator ist und damit dann zu zeigen, dass diese Untergruppe F von G ist. J gleich F von G. Das heißt, was war nochmal J? Das heißt, dieser Zentralisator ist F von G. Das heißt, P zentralisiert F von G. Was hatten wir denn? Wir hatten den Fall, P, T liegt in O von G, also P liegt in O von G. Das heißt, wir gehen jetzt, hätte man das doch einfacher machen können. Ich hätte einfach alles in O von G machen können, dann hätte ich da ungerade Ordnung gehabt, dann hätte ich mit der Involution sogar noch einfacher argumentieren können. Egal. Ich mache dieses letzte Argument in O von G, weil es einfacher ist, denn das ist eine auflösbare Gruppe und ich muss mich nicht mit Komponenten rumschlagen. Wir stellen uns mal kurz vor, wieso aber?
Bin ich schon fertig?
Nee. Noch nicht. Da könnten Komponenten rumlaufen.
Aber sie sind nicht auflösbar. Ja, ist okay.
Siehe die letzte Minute meines Redeschwalls. Wenn da keine Komponenten rumlaufen, dann sind wir jetzt fertig. Denn dann ist P diesen Zentralisator, also in der vierten Gruppe, also in OP von G. Und das ist 1. Fertig. Aber theoretisch könnten da Komponenten sein. Was machen wir? Wir benutzen, dass P in O von G liegt und wir verlagern dieses ganze Geschehen nach, denn P zentralisiert die komplette Viertelgruppe, also insbesondere den ungeraden Anteil davon. Das heißt, P liegt jetzt im Zentralisator in O von G von F von O von G. Und hier wissen wir jetzt Bescheid, Paula hat es schon gesagt, wenn die Gruppe auflösbar ist, haben wir ja kein Problem. Das heißt, hier sind wir jetzt im Zentrum von F von O von G. P war eine ungerade Primzahl, das heißt, die müssen wir dann, das heißt, wenn sie zu sehen ist, dann sehen wir sie da. Jetzt ist P also in OP von F von O von G, aber das ist 1, denn OP von G ist ja 1. Ja, das reicht einfach. Widerspruch, denn das war ja 1. Genau, für dieses letzte Argument ist es tatsächlich sinnvoll, sich von G anzugucken. Vorher vereinfacht das ein paar Dinge, aber es geht auch so.
Man kann im Prinzip dieses ganze Argument, alles, was wir gemacht haben, kann man sofort nach O von G reinschieben und dann hat man dann nur noch mit Gruppen ungerader Ordnung zu tun und das macht dann alles ein bisschen einfacher. Das einzige zwei Element, was da noch da rumspringt, ist das T, was auf all diesen Dingen nicht immer operiert. So, dann haben wir jetzt Teil A erledigt. Wir haben jetzt gesehen, dass der Kommutator P, T in OP von G liegt. Und dann kommt noch Teil B. Bei Teil B erzähle ich jetzt kurz was und dann schreibe ich nur minimalistisch irgendwas hin. Was ist denn da los? Was kann denn überhaupt E von G sein? Wir sind ja in der D-Gruppe. Es könnte A7 sein.
gucken wir uns erstmal diesen Fall an. Sagen wir mal, E von G, nur eine Komponente, ansonsten passt es nicht mit dieser D-Gruppenstruktur, also mit den zyklischen oder die E der zwei Sylow-Gruppen, da kann man nicht mehrere Komponenten haben, funktioniert nicht. Das heißt, wenn, dann ist da nur eine. Und dann ist es eine A7, sagen wir mal. Was ist dann los? Jetzt haben wir also, was stand in B?
Wir haben die Fitting-Gruppe, den ungeraden Anteil der Fitting-Gruppe vom Zentralisator von T. Dieses Ungetüm kriegt jetzt meinen Namen.
Sei O, O sei Schrift, also O von F von Zentralisator von T. Und E ist eine Abkürzung für E von E. Und jetzt möchte ich nur mal kurz, ich muss hier jetzt ein bisschen rein, Entschuldigung. Also, hier haben wir den Fall E ist A7. Was für Automorphismen kann überhaupt irgendwas auf der A7 machen? Die Automorphismengruppe von A7 ist die S7. Das heißt, wenn mein Automorphismus wirklich von außen kommt und nicht in E mal Zentralisator von E liegt, dann ist das ein Automorphismus, dessen Ordnung gerade ist. Aber alles, was hier drin liegt, hat ungerade Ordnung. Das heißt, da kann man keine interessanten Automorphismen auf der A7 machen. Das heißt, dann ist man sofort in E mal Zentralisator von E. Das muss ein innerer Automorphismus sein. So. Das war langweilig. Zweite Möglichkeit. Wie kann eine Komponente noch aussehen? PGL geht nicht, weil eine Komponente ja quasi einfach ist. Aber PSL geht. Jetzt muss man wieder was wissen über Automorphismengruppen von solchen Gruppen. Was ist da jetzt los? Wir haben also das U, etwas von ungerader Ordnung, das bewirkt jetzt darauf einen Automorphismus. Okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier Automorphismen zu machen. Die von ungerader Ordnung haben gemeinsam, dass wenn sie, wie sage ich das am besten? Also das, was jetzt typischerweise passiert bei einem Automorphismus ungerader Ordnung ist, weil hier eine 2 steht, dass da höchstens eine Untergruppe invariant gelassen werden kann, die von einem kleineren Körper herkommt. Das Q ist eine Primzahlpotenz, P hoch irgendwas. Und wir haben ja gesehen, PSL2Q hat solche Untergruppen, die zu kleineren Körpern gehören. PSL2 irgendwas mit der gleichen Primzahl unten, aber eventuell einer kleineren Potenz. Und jetzt kann man also da interessante Automorphismen machen, die kann man sich so vorstellen, also wenn man sich das Binomial Stutzen vorstellt, dann kann man sich vorstellen, dass man einen Automorphismus, der von einer Galois-Erweiterung herkommt, auf die einzelnen Matrix-Einträge einwirken lässt. So, und dann bleibt da was invariant, und zwar so eine kleinere PSL2Q da drin, aber gleichzeitig zentralisiert unser Automorphismus doch T. Wo soll diese Involution denn jetzt noch rumlaufen? Na, der Zentralisator einer Involution hier drin ist eine volle Diedergruppe. Die will aber niemals ganz in so einer kleineren PSL2Q landen. Und deswegen passt das nicht zusammen. Man kann da keinen interessanten äußeren Automorphismus machen. Man kann nur trivial wirken oder eben einen inneren Automorphismus bewirken. Es geht nicht, dass das so ein komischer äußerer Automorphismus ist mit so einer kleineren PSL2Q, die da inne. Das passt nicht zusammen. Ansonsten müsste man dann nämlich so eine invariante Untergruppe finden, wo einerseits eine kleinere PSL2Q drin liegt, andererseits aber auch eine volle Diedergruppe. Und wir haben bei der Untergruppenstruktur von PSL2Q gesehen, dass es sowas nicht gibt. Das ist jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten. Und ich werde nicht mal versuchen, das ansatzweise dahin zu schreiben, sondern ich überlege mir irgendwas. Falls E diesem Wort zu erleben ist, hat E keine äußeren Automorphismen ungerader Ordnung. Falls E das Morphismus zu PSL2Q ist, und ich fülle die ganze Person nicht ein, sondern das soll selbsterklärend sein, bei welchem Verständnis. Dann normalisiert U eine
maximale Untergruppe von E, die eine Diädergruppe ist. Das habe ich letztes Mal schon erklärt, heißt, dass man in der Gruppe mal eben zentralisiert. Könnte sein, dass man einfach zentralisiert, das heißt, man macht trivialen Automorphismus. Oder man bewirkt etwas, das man auch durch Konjugation innerhalb der Gruppe bekommen könnte. Das ist ziemlich witzig. Also, ich merke jetzt, das ist wirklich eine typische Gruppentheorie, mindestens zwei, also größer gleich zwei Argumentationen. Das würde ich in einer Grundlagenvorlesung nicht machen. Denn wir haben die Automorphismen von PCZQ ja überhaupt nicht besprochen. Alles, was ich jetzt tun konnte, war ein bisschen zu erklären, was passiert und mich dann auf das Bekannte, nämlich die Untergruppenstruktur von PCZQ, zu beziehen. Jetzt kommt der Satz. Haben wir im neuen Jahr, ich glaube, noch nicht mal vier, ich glaube nur drei Termine, weil ja der 6. Montag ist. Ich glaube, wir haben nur drei Termine, wo wir dann noch richtig da einsteigen können. Heute bereiten wir schon ganz viel vor. Und dann haben wir noch drei Vorlesungen, wo ich auf die wesentliche erste Fallunterscheidung kommen kann. Und dann werde ich genug zu den wesentlichen Argumenten sagen, damit Sie dann, wenn Sie wollen, die Arbeit lesen können, die Originalarbeit. Und Sie werden dann da sehr viel verstehen. Viel mehr, als wenn Sie einfach so reingeschaut hätten.
Sage ich jetzt mal so ganz verwegen.
Das heißt, es gibt ab und zu mal Stellen, wo ich sage, ja, das geht ungefähr so. Ich werde ab und zu den Darstellungstheorie-Joker ziehen. Und am Ende, wenn wir die wesentliche Fallunterscheidung verstanden haben, dann werde ich auch an einigen Stellen abkürzen und sagen, okay, das geht jetzt ungefähr so und so. Das sind die Joker, die ich ziehe. Und deswegen schreibe ich größtenteils, denn wir schaffen nicht alles und nicht alles im Detail. Die das bewiesen haben, waren Lohenstein und Walter. Das ist ein Satz über Gruppen mit Dieder, zwei Sydow-Untergruppen. Und, oh, ich hoffe, ich habe irgendwann vorher schon mal die genaue Quelle gesagt, wo das steht. Ansonsten muss ich das im neuen Jahr sofort nachreichen. Sei E. Es gab nämlich ja noch mehrere Arbeiten und ich wollte wenigstens einmal das Originalzitat genannt haben. Ich glaube, das habe ich gemacht. Wann die das veröffentlicht haben. Sei B, eine endliche Gruppe mit die Eder 2 Sydow-Untergruppen. Dann wird einer der folgenden Fälle. Genauso wie in der Originalarbeit hinschreiben, um Notationen einfacher zu machen. Aber im Wesentlichen steht das da so. Erste Möglichkeit, E von O von E ist selber isomorph zu PGL oder PSL. Ist isomorph. Ich glaube, ich möchte vorsichtshalber das so wie bei den D-Gruppen formulieren. D-Modulo von D oder eine
untere Blatt fallen. Oben könnte noch was von ungerader Ordnung drauf sitzen, wenn ich mich nicht täusche. Originalsatz steht ja dann sowas wie P Gamma L 2 Q, das heißt, man erweitert das noch und man schaut sich auch noch Prismen von PSL 2 Q an. Das kann dann größer werden als PGL 2 Q. Den Fall habe ich dann jetzt hoffentlich da so exakt mit abgedeckt. 2, es könnte sein, dass die Faktorgruppe B Modulo O von D isomorph zu A7 ist. Das heißt, es passiert einfach genau das, was wir von den D-Gruppen kennen. Der Satz sollte da einmal in seiner vollen Schönheit stehen. Und jetzt schauen wir uns noch den Spezialfall an. Gesundheit. Spezialfall ist im Satz G einfach. Was passiert dann? Naja, es ist automatisch, was kann da passieren? Einfach heißt, A besteht nur im sehr ausgearteten Fall, dass das eine Dieder-Gruppe der Ordnung 2 ist. Ansonsten ist die Gruppe nicht abisch und bei allem, was hier so vorkommt, geht dann nur PSL2Q oder A7. Spezialfall, falls im Satz verstehen unter einer Gruppe der Ordnung 2 gar keine Dieder-Gruppe. Oder G ist isomorph zu A7 oder G ist isomorph zu PSL2Q. Und ich möchte noch was ergänzen, denn es gibt ja bei den Dieder-Gruppen auch noch einen anderen Sonderfall, nämlich dass die Gruppe Ordnung 4 hat. Das heißt, sie ist eine abische Dieder-Gruppe. Das ist auch was, was manche Leute ausschließen, die nicht haben wollen. Aber das kommt hier in der Natur tatsächlich vor. Nicht bei A7, aber hier in dieser Serie. Wenn nämlich Q Kongruenz zu 3 oder 5 ist Modulo 8, dann passiert hier genau das. Da sind dann die zwei Hüderuntergruppen einfach so kleinliche Gruppen der Ordnung 4. Und das heißt, die fallen gleichzeitig in die Klassifikation von endlichen Gruppen mit Dieder zwei Hüderuntergruppen und von Gruppen mit abischen zwei Hüderuntergruppen. Dieser allgemeine Satz, der heißt jetzt bei mir immer Bornstein-Walter-Satz oder GW oder sowas. Und im Rest der Vorlesung gucken wir uns ein minimales Gegenbeispiel an zu diesem Satz. Und dann nähern wir uns der ganzen Sache, also wenn man die Idee gucken, dass man die Namen-Hintergrund-Formulierung sieht. Und das heißt, wir können ganz viel von dem Zeug benutzen, was wir schon gezeigt haben. Und wir haben zusätzliche Informationen dadurch, dass das, was wir uns betrachten, ein Gegenbeispiel ist, ein minimales Gegenbeispiel zum Satz. Soweit erstmal. Wir haben uns jetzt ganz schön was vorgenommen, aber naja, die Vorlesung ist nicht mehr lang. Wir sind auf jeden Fall fortgeschritten in Teil 2 und da können wir uns auch was zutrauen.
Gut, ich kürze das ab mit
PG-Satz, nur falls ich das verwende, damit sie dann orientiert sind. So wie zum Beispiel in der Generalvoraussetzung, die jetzt kommt. Voraussetzung des 12. Okay, sei G ein minimales Gegenbeispiel zum Bohrenstein-Walter-Satz. Dann brauchen wir eine Zwei-Sylow-Untergruppe, die soll S heißen. Sein S, eine Zwei-Sylow-Untergruppe G. Das ist eine Diädergruppe, da haben wir also einen zyklischen Normalteiler vom Index 2, der heißt S0. In diesem zyklischen Normalteiler genau eine Involution, die heißt ab jetzt T. Und was brauchen wir noch alles? Wir brauchen den Zentralisator von T, der heißt H. O2' davon soll U heißen. Das kürzt sich dann später bestimmt häufig wieder mit O von H ab. Oder überhaupt, werde ich wieder O statt O zwei Strich schreiben. So, und dann habe ich noch, das brauche ich gar nicht so oft, aber jetzt am Anfang ist es ganz praktisch, die Menge aller Konjugierten von T. Also so eine Konjugiertenklasse, hier nenne ich J. Und J ist diese Klasse, T und T. Das ist ganz die Notation. Und wir beweisen jetzt das erste Nummer. Da geht's los. Das ist jetzt so typisches minimales Gegenbeispielzeug. Aussage, die ich hinschreiben möchte. Erste Aussage. G ist einfach und nicht arisch. Insbesondere gibt es dann im Zentrum von G nichts außer 1. Das heißt, T kann nicht im Zentrum von G liegen und damit ist dann der Zentralisator von T eine echte Untergruppe. Das heißt, H ist eine echte Untergruppe von G. Das folgt daraus. Und das heißt, dass H in einer maximalen Untergruppe von G liegt. Ja, das brauchen wir irgendwann. Schreibe ich jetzt nicht hin. Zweite Aussage. Alle echten Untergruppen und Faktorgruppen von G sind D-Gruppen. Denn die erfüllen den Satz, per Gegenbeispiel. Und wir haben ja gesehen, dass die Struktur im Satz genau die einer D-Gruppe ist. Na, Faktorgruppen sind irgendwie Quatsch, aber doch Faktorgruppen im Sinne von nicht unbedingt Faktorgruppen von G, sondern Faktorgruppen von Untergruppen von G. Das heißt, eigentlich möchte ich sagen Sektionen. Faktorgruppen könnte man missverstehen, dass ich Faktorgruppen von G meine und das wäre komisch. Dritte Aussage: H ist minimal S. Die Struktur von H ist also ganz einfach. Wir haben da eine normale ungerade Ordnung und dann oben drauf. Unsere Zwei-Sylow-Untergruppe S, insbesondere ist H auflösbar. Vierte Aussage,
Alle Evolutionen in D sind konjugiert. Das heißt also.
Oh, das ist egal. Das heißt, J ist die Menge aller Evolutionen von G. Ich merke, dass ich hier gerade meine Notation so ein bisschen vertauscht habe, aber das ist nicht schlimm. Jedenfalls nicht nach diesem Lemma.
Aber wenn H in einer maximalen Untergruppe von G liegt, in irgendeiner, dann hat diese maximale Untergruppe mehrere Klassen von Evolutionen, nicht nur eine. G hat nur eine Klasse von Evolutionen. Nämlich J. Aber, ups, das ist nicht schön, aber falls H in einer maximalen Untergruppe L, das ist eine Abkürzung für maximale Untergruppe, liegt, dann hat M mindestens zwei Klassen von Evolutionen. Und wenn ich sage Klasse oder wenn ich schreibe Klasse, dann ist es immer eine Abkürzung für konjugierten Klassen. Bevor wir loslegen, gibt es zur Formulierung des Satzes, zur Notation oder zur Formulierung im Lemma irgendwelche Fragen? Ich sehe keine, dann warte ich kurz. Fangen wir an mit einem Normalteiler von G. Angenommen, es sei 1 ungleich n und es sei ein echter Normalteiler von G. Was wissen wir über dessen zwei Sylow-Untergruppen und die von der Faktorgruppe G modulo n? Na, aus der Bemerkung 6.3 bzw. dem, was Lukas erzählt hat letzte Woche, wissen wir, dass da die zwei Sylow-Untergruppen zyklisch über die Edergruppen sind. Na, es könnte sein, dass N zyklische zwei Sylow-Untergruppen hat und G modulo N auch, weil man sich sozusagen genau einmal diesen Faktor 2 oben abgeschnitten hat. Das würde gehen. Dann wären N, ja genau, das würde gehen, da bleibe ich erstmal kurz. Was geht noch? Es kann natürlich sein, dass N oder die Faktorgruppe einfach ungerade Ordnung haben, dass man also eine volle zwei Sylow-Untergruppe da oder dort sieht. Es kann nicht sein, dass man zweimal eine Diedergruppe sieht, sondern es geht nur Diedergruppe und nichts oder zyklisch und zyklisch oder Diedergruppe und zyklisch, aber nicht Diedergruppe und Diedergruppe. Das gibt die Struktur von S nicht her. So, und jetzt kommt Induktion. Wir sind in einem minimalen Gegenbeispiel.
Per Induktion sind dann diese beiden Gruppen so, dass sie, also entweder sind sie auflösbar, denn die zwei Süderfundgruppen sind zyklisch und da wissen wir natürlich Bescheid, Stichwort Komplementsätze. Oder die zwei Süderfundgruppen ist eine Diädergruppe und dann haben wir eine kleinere Gruppe, auf die wir also den Gornstein-Weichel-Satz anwenden können. Und dann muss die Gruppe die Struktur haben, die da in dem Satz steht. Dann folgt aber, dass dann insgesamt G die Struktur hat, die in dem Satz steht. Der Satz kann nur einmal erfüllt werden, nicht zweimal, weil es nicht zweimal vorkommen kann, dass man da eine Diädergruppe, eine Diäder, zwei Süderfundgruppe der Ordnung 2 oder größer hat. Deswegen schreibe ich mal höchstens einmal. Und insgesamt zusammenpuzzeln, das will ich jetzt nicht alles hinschreiben, aber wenn man sich anguckt, was die Fälle sind, dann kann man das zusammenpuzzeln, einmal für N und für G modulo N, dann kriegt man insgesamt die Struktur, die in 1, 2 oder 3 aus dem Satz steht. Untergruppensektionen sind D-Gruppen. Naja, da die echten Untergruppen als Zwei-Hüllhoff-Untergruppen zyklische oder Diädergruppen haben und im zyklischen Fall sie dann auflösbar sind, dann greift der Fall 3 aus dem Satz. Oder man eben diese andere Struktur hat, die in 1 oder 2 steht, haben wir sofort, dass das D-Gruppen sind. Wo man eine zyklische Zeit auf unserer Gruppe hat, dass man ein normales 2-Komplement hat, das war 6,1, glaube ich. Ich schreibe den Satz 6,1. Mein Gefühl sagt mir, es war Teil A. Aber das gucke ich nochmal kurz nach. Lemma sogar, Lemma 6,1. Und es gab nicht Teil A, aber da steht genau das drin. Da steht drin, dass man dann in Teil 3 vom Gornstein-Weichel-Satz landet, also der Formulierung, die da steht, und das ist genau ein Teil aus der Definition von den Gruppen. Und bei Sektionen genauso. Bei den Sektionen hat man halt entweder eine Diäder oder eine zyklische Zersiedlung von der Gruppe und dann folgt das genauso. Das ist, ja. Da verstehe ich, wenn man das nicht sofort sieht, ich muss mir das auch noch mal ein bisschen hinfusseln, aber da möchte ich jetzt nicht so viel Zeit reingeben, weil das nicht so interessant ist wie das, was wir später machen. Aussage 3, HSU mal S. Oh ja, das ist jetzt ein bisschen lustiger. Da habe ich hier mir was zu überlegen. HSU mal S. Zunächst mal, warum liegt S überhaupt in H drin? Na, weil wir doch T gewählt haben als die einzige Induktion in S0, im zyklischen Normalfall. Das ist eine zentrale Induktion. Das heißt, T liegt im Zentrum von S und deswegen liegt S in H. Was noch? Naja, H ist eine Untergruppe von G. In Teil 2 steht, dass echte Untergruppen D-Gruppen sind. Das heißt, H ist eine D-Gruppe. Gleichzeitig hat H aber eine zentrale Induktion, nennt sich das T. Wie das bei den D-Gruppen war. wenn man da sowas hat wie eine Faktorgruppe, die PSL2Q ist oder A7, dann war das ja immer oberhalb eines Normalteilers ungerader Ordnung. Das heißt, alles, was sich mit der 2-Struktur beschäftigt, spielt sich innerhalb einer solchen einfachen Faktorgruppe ab in der Gruppe. Da kann man dann keine zentrale Involution haben, das geht nicht. Heißt also, wenn H eine D-Gruppe ist mit zentraler Involution, dann können da diese einfachen Faktorgruppen A7 oder PSL2Q nicht vorkommen, das geht nicht. Hier benutzen wir massiv, dass bei D-Gruppen die Struktur ja nicht einfach nur so ist, ja, da sitzt eventuell irgendwo so eine einfache Gruppe in der Mitte, sondern dann hat man oberhalb und unterhalb Dinge ungerader Ordnung. Das ist wichtig, das benutzen wir da. Das heißt, es bleibt jetzt nur noch der Fall, dass die Faktorgruppe H mod O von H eine 2-Gruppe ist. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Die anderen beiden Fälle bei den Gruppen waren noch die, wo man da A7 oder PSL2Q oder PGL2Q sieht. Das ist mit der zentralen Solution nicht vereinbar. Also muss H gleich O von H mal S sein und O von H war O. Das ist einfach der einzige Fall von den D-Gruppen, der jetzt noch überlebt. Und in 4 zieht, glaube ich, zum ersten Mal den Darstellungstheorie-Joker. Was ist denn da los? Zunächst mal ist G ein Gegenbeispiel, deswegen ist G nicht arbitrisch. Wenn G arbitrisch wäre, dann könnte man sich auch wieder die Möglichkeiten angucken. Also dann wäre, ja, ich meine, die 2-Syllogruppen sind die Edergruppen. Dann kann das dann die Edergruppe der Ordnung 2 oder 4 sein. Und dann sieht man aber, dann muss eine dieser Strukturen, also dann muss es der Fall sein in 3. Oder. Ach so, nein, wir haben noch in 1 schon stehen. G ist einfach nicht arbitrisch. Stimmt, ach, das haben wir schnell erledigt. Ich wollte jetzt gerade nochmal das Argument von dort wiederholen, aber das ist ja Quatsch. Wenn G einfach und nicht arbitrisch ist, dann ist das Zentrum 1. Da haben wir vorhin schon gesprochen. Das heißt, es kann schon mal nicht sein, dass wir so eine einelementige konjugierte Klasse haben. Die Klasse T und GJ, die enthält schon mal mindestens 2 Induktionen. So, und jetzt habe ich hier stehen Lemma 6, 9, Teil B.
Lemma 6, 9 war ein Lemma, das wir uns überlegt hatten mit so allgemeinen Strukturaussagen. Da hatten wir irgendeine Gruppe G, die 2 Sylow-Untergruppen waren zyklisch oder die Edergruppen, das ist hier der Fall. Und in Teil B steht, falls G kein Normalteiler hat, mit nicht trivialer Zweifaktorgruppe, dann sind alle Involutionen konjugiert. Das haben wir mit Thomson-Transfer gewesen. So, okay. G ist einfach und keine Zweigruppe. Hat also keinen Normalteiler mit nicht trivialer Zweifaktorgruppe. Und wenn G eine 2-Gruppe wäre, dann würde G den Satz erfüllen, nämlich sozusagen auf langweilige Art Teil 3 und G ist Gegenbeispiel. Also ist das nicht so? Das heißt, die Voraussetzungen, die in Lemma 6, 9 stehen, sind erfüllt. Die Generalvoraussetzung oben, aber auch die Voraussetzung in B. Mit Lemma 6, 9, B sind dann alle Involutionen in G konjugiert. Was steht denn hier noch? Da steht noch, falls H in einer rationalen Untergruppe N liegt, dann hat N mindestens 2 Klassen von Involutionen. Und da ziehe ich den Joker. Mal kurz gucken, ob ich da noch was zu sagen möchte.
Es gibt einen Teil, also es ist auch eine Arbeit von Lennart Fabermann, und ich, das, was ich jetzt mache, das folgt
über weite Strecken nicht dem Originalbeweis von Bornstein und Walter, sondern der Arbeit von Bender. Und es gibt eine separate Arbeit von Bender und Glaubemann aus dem Jahr 1980, wo sie sich mit Darstellungstheorie beschäftigen, die zu diesem Satz passt. Und da beweisen sie unter anderem etwas, was dann dazu führt, dass man hier diese Aussage über die Klassen von Evolution bekommt. Da ist nämlich ein Joke. Denn ansonsten, also klar, könnte ich hier diesen darstellungstheoretischen Teil machen, aber das ist doof, wenn nicht alle Darstellungstheorie gehört haben. Und das heißt, den Teil lasse ich einfach weg, mache den gruppentheoretischen Teil, der jetzt gerade für uns ist. So, und dann gebe ich nur kurz an, für die, die da irgendwie gucken wollen, denn manche haben ja das Vorwissen. Bender, Glaubemann, 1980, da findet man dann so eine Arbeit, ich habe wieder vergessen, ob die heißt charaktertheoretische Argumente für diesen Satz oder so. Nein. Findet man. Das zieht jetzt durch.
Jetzt, ja, jetzt kommt ein lustiges Lemma. Das sieht extrem seltsam aus und ich habe da später noch in der Arbeit weitergelesen, weil ich dachte, wo wird das benutzt? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie man das anwendet.
Aber dann später habe ich es verstanden und deswegen mache ich es auch wirklich genauso, wie es da stand. Aber es ist ein komisches Lemma. Es ist ein Lemma nach der Art, folgende Dinge können nicht gleichzeitig passieren. Und das ist erstmal merkwürdig. Jedenfalls fand ich es erstmal merkwürdig. Und während wir das beweisen, lernen wir einen schönen kleinen Satz kennen, das sogenannte Brauer-Suzuki-Wall-Theorem. Da mache ich gleich so einen Kasten, schreibe da Sachen rein und wir haken das ab, dass das alles erfüllt ist. Und den Satz findet man. Es gibt unter anderem einen Beweis von Bender für das Brauer-Suzuki-Wall-Theorem. Das heißt, das kann man dann nachlesen. Den Satz selber, den benutze ich jetzt einfach. Und vielleicht skizziere ich mal zuerst. Findet man unter den Namen. So, was haben wir? Ich mache es kurz. Wir haben irgendeine Gruppe G, wir haben eine Evolution, wir haben eine Untergruppe K im Zentralisator von T, die A-Wisch ist. Dann haben wir noch mehr Zeug. Wir haben schreiben kann als K mal das Erzeugnis von S. Und der Zentralisator in K von S soll nur aus dem Erzeugnis von T bestehen. Und alles, was in K liegt, wird von S invertiert. T wird auch invertiert und gleichzeitig zentralisiert, ist eine Evolution. Von T schreiben als eine Untergruppe, die von S invertiert wird, mal Erzeugnis von S. Werden wir gleich sehen, wie wir da hinkommen. Dann haben wir noch für alle G, die nicht im Zentralisator von T liegen, ist K geschnitten mit dem kodierten K und C. Und G hat nur eine Klasse von Evolutionen. Das sind die Voraussetzungen. Die Aussage ist, das mache ich dann gleich da ganz kurz, Die Aussage ist ganz viel. G hat eine Untergruppe Q, der Ordnung Q mit irgendwelchen Eigenschaften. Dann kann man die Ordnung von G daraus ausrechnen. Dann sieht man, oh, das ist ja genau die Ordnung von PSL2Q. Und ups, es kommt raus, G ist isomorph zu PSL2Q. Schreibt man drin, das sind was für uns wesentlich ist. Das G isomorph zu einer PSL2Q. Das heißt, das Frau-Sophie-Wolfgang ist ein Beispiel für einen Charakterisierungssatz für eine Serie endlicher, einfacher, nicht-abelscher Gruppen. Davon gibt es haufenweise. Und hier sehen wir ein Beispiel. Wie wir das dann nutzen, das sehen wir dann. Jetzt kommt erstmal das komische Lemma. 6,14. Es ist so viel zu tun und so wenig Zeit. Das gilt die Voraussetzung um 12. Dann können die folgenden drei Dinge nicht gleichzeitig passieren. Gleichzeitig gelten. 1, 2, 3. S0 und U kommutieren. Für alle S aus S ohne S0, also für das, was außerhalb des zyklischen Normalteilers liegt, ist die Menge der in U von S invertierten Elemente ein Normalteiler von U. Gesundheit. Und drittens, falls X eine Teilmenge ist, die nicht nur aus 1 besteht, der in U von S invertierten Elemente, diese Notation, die hatten wir irgendwann mal, diese invertierten Elemente, die benutze ich jetzt einfach weiter. Falls das ist. Achso, S wieder aus S ohne S0. Das schreibe ich jetzt zuerst ein. So. S aus S ohne S0. Dann. Ja. Das ist jetzt eine Teilmenge. Das heißt, wenn ich Normalisator schreibe, dann missbrauche ich Notationen. Ich meine, dass das dann auch dann Normalisator meint, also die Menge der Elemente, die unter Konjugation diese Menge invariant lassen. Ich mache mal einfach die Geschichte. Der Normalisator von X liegt in H. Das kann nicht gleichzeitig passieren, behaupten wir. Insbesondere folgt daraus, dass U nicht 1 ist. Und jetzt müssen wir mal kurz überlegen, warum. Das können wir vielleicht mündlich machen. Was wäre los, wenn U gleich 1 wäre? Dann wäre 1 klarerweise erfüllt. Wenn U 1 ist, dann ist jede Untergruppe oder jede Teilmenge invariant unter Konjugation, denn da ist ja nichts. Das heißt, das ist dann auch erfüllt. Und dann ist diese Menge auch nur die aus dem 1-Element bestehende. Das heißt, es gibt das nicht und das heißt, das ist immer erfüllt. Wenn wir gezeigt haben, dass das nicht gleichzeitig gelten kann, dann muss U von 1 verschieden sein, denn sonst würde das alles gleichzeitig für U gelten. Wir zeigen das, indem wir ein ganz kleines bisschen rumrechnen. Das ist nicht viel. Wir weisen wirklich nur nach und nach all diese Dinge nach, die geschehen. Und dann werfen wir den Satz drauf und sagen, na, dann ist G PSL2Q. Aber das geht nicht, denn wenn G PSL2Q wäre, dann wäre G ja so wie im Gornstein-Walter-Satz. Und G ist ein Gegenbeispiel. Haken wir das direkt einfach alles ab, diese ganzen Voraussetzungen.
einen nach der anderen.
Gut, wir nehmen an, dass das doch alles gleichzeitig stimmt.
Angenommen doch. Dann ziehe ich den Darstellungstheorie-Joker und der sagt mir, dass dann du selber von all diesen Involutionen aus S ohne S0 invertiert wird. Das heißt, jedes Element aus U wird invertiert, U und I, U von S sind dasselbe. Darstellungstheorie, Joker, I gleich, nee, U gleich I und S für alle S aus S und S0. Insbesondere ist dann ja die Menge der von S invertierten Elemente eine Gruppe, denn es ist ja gleich U. Und wir haben in Lemma 6.7 gezeigt, in Teil C, dass U dann abisch ist. Also wir haben gezeigt, wenn man da eine Teilmenge hat von invertierten Elementen, die eine, oder wenn man diese I-Menge hat und die eine Untergruppe ist, dann haben wir gezeigt, ist sie abisch. Und jetzt ist es eine Gruppe, also ist sie abisch. Mit Lemma 6. Abisch, das heißt, wir kommen jetzt in die Nähe dessen, was wir da hinten zeigen wollen. Wir haben ja schon eine Involution T. Jetzt brauchen wir eine abische Untergruppe K von Zentralisator von T. Das wird nicht U sein, wir machen das noch ein bisschen größer. Ich möchte U mal S0 betrachten. Behaupte, das ist auch abisch. Kurz überlegen. U ist abisch, S0 ist zyklisch, also sogar abisch. Und wir haben ja angenommen, das stimmt doch. Das heißt, in 1 steht, dass S0 und U kommutieren. Gut, das heißt, dann ist die Gruppe abisch, denn die einzelnen Bestandteile sind abisch und die kommutieren miteinander. Da S0 zyklisch ist, dieses Ding nenne ich jetzt K, naheliegenderweise. Das K definiert als U mal S0 abisches. Das heißt, wir haben da jetzt einen abischen Normalteiler sogar von Zentralisator von T, das war H. Da habe ich jetzt benutzt, dass H gleich U mal S ist. Das heißt, das hat jetzt nur noch Index 2 in H. Und das war Lemma 6.13.
In Lemma 6.13 steht in Teil 3 H gleich U mal S.
Funktionieren ja unsere Evolution mit klein s, die schon so heißen, aus s ohne s0.
Alles in S0, denn S ist ja nur die Edergruppe, groß S.
Und das heißt, ganz gerade invertiert. Das invertiert K. Außerdem hier mit Index 2, also wenn wir uns jetzt nochmal vorstellen, wie das aussieht, dann haben wir jetzt U, dann haben wir S0 und dann fehlt nur noch ein Index 2 zu H und das bekomme ich ja gerade, wenn ich so eine Involution S aus S oder S0 nehme. Das heißt, H ist tatsächlich K mal Erzeugnis von S. Das steht hier. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist das hier. Zentralisator in K von S ist Erzeugnis von T. Wie kann ich jetzt das noch sehen?
Okay.
Alles, was in U umläuft, hat ungerade Ordnung. Kann also nur, also außer dem Einzelelement, kann man da nur invertiert oder zentralisiert werden, nicht beides. So, das heißt, in U wird alles invertiert und nichts außer der 1 zentralisiert. Was ist mit S0? S0 wird von S, von so einem kleinen S, invertiert und es gibt nur ein Element, das sich dabei nicht verändert, nämlich die zentrale Involution T.
Alles andere wird auf sein Inverses geworfen und das ist verschieden von dem Element selber. Denn die anderen Elemente haben ja Ordnung 4, 8, blablabla.
Wenn die auf der Inverses geworfen werden, gehen sie weg. Ja, das heißt, der Zentralisator in K von kleinem s ist tatsächlich nur das Erzeugnis von T. Hier habe ich benutzt, was ich über die Edergruppen weiß und ich habe benutzt, dass U ungerade Ordnung hat. Und damit haben wir den großen ersten Kuller abgearbeitet. Jetzt kommt der nächste Kuller. Jetzt müssen wir uns klar machen, dass diese Schnitte 1 sind. Achso, und wir können, um uns zu motivieren, dass wir dann fertig sind, können wir festhalten, dass wir diesen letzten Kuller geschenkt kriegen. Gehe jetzt nun mal ins Gegenbeispiel, in der mal vorher stand, wir haben nur eine Klasse von Induktion. Also kümmern wir uns jetzt nur noch um den zweiten Kuller. Sei E. Aus G ohne H, also ohne Zentralisator von T. Und wir betrachten mal K geschnitten K und G. Wir nehmen uns ein Element X daher. Sei X aus K geschnitten K und G. Gut, jetzt habe ich hier so ein, zwei Vorüberlegungen und dann zwei Fälle. Mal gucken, ob wir die Vorüberlegungen mündlich machen. Wie sieht die Struktur von H aus? Also wir haben H, dann haben wir hier von Index 2 K. Wie sieht das aus? Weil da haben wir hier irgend so eine Zweigpotenz, wissen wir nicht, das hat die Ordnung von S0. Und jetzt kommt hier U. U hat ungerade Ordnung und U ist O von H. Das ist eine charakteristische Untergruppe, das ist der größte Normalteil der ungeraden Ordnung. Aber da hier oben der Index 2 ist und das da drin liegt, ist es dann gleichzeitig O von K. Es ist ein Normalteiler, der in K liegt und ungerade Ordnung hat, das heißt, es liegt in O von K. Und weil das hier eine Zweigpotenz ist, ist da nichts Größeres mehr von ungerade Ordnung. Das heißt, U ist nicht nur charakteristisch in H, es ist auch charakteristisch in K. Das ist doch bestimmt gut. Teil 3 sagt uns jetzt, der Normalisator von U, hiervon, liegt in H. Denn, da oben steht ja, falls man eine nicht triviale Teilmenge hat, da von S invertiert wird, da kann man einfach ganz U nehmen. Dann ist der Normalisator davon in H. Und das haben wir jetzt. Der Normalisator von U liegt in H. Achso, tatsächlich ist sogar der Normalisator von K da drin. Deswegen habe ich nochmal gesagt, dass O von H dann charakteristisch ist.
Also machen wir es ein bisschen stärker.
Stimmt was gedacht. Also nochmal, Normalisator von K normalisiert jede charakteristische Untergruppe, also O von K, also U. Und dieser Normalisator liegt jetzt mit Teil 3 in H.
Und jetzt gucke ich mir dieses Element X einfach an.
Es gibt doch jetzt nur zwei Möglichkeiten.
Gucken wir doch mal, X sieht ein K. Wo kann man da rumlaufen? Na, vielleicht läuft man hier unten rum, wenn man im Element ungerade Ordnung ist. Oder man ist im Element von zwei Potenzordnungen, dann saust man irgendwie da oben in so einer Zwei-Siedorf-Untergruppe rum. K ist Abelsch, wir haben nur eine Zwei-Siedorf-Untergruppe und wir haben nur dieses eine, dieses O von K, das ist in Wirklichkeit dann ja direktes Produkt von den O's für die ungeraden Primzahlen. Das ist eine abische Gruppe, das ist alles total aufgeräumt und wir können einfach gucken, wo das X liegt. Erster Fall Ordnung von X ist, möchte ich das als Element von Primzahlordnung wählen? Machst du es einfacher? Nee. Ich benutze einfach nur, dass K so aufgeräumt ist, dass es reicht, wenn ich mir die Fälle angucke, dass die Ordnung von X in zwei Potenz ist oder ungerade. Denn wenn es eine gemischte Ordnung hat, dann nehme ich mir die davon erzeugte zyklische Gruppe und finde dann darin so ein Element von zwei Potenzordnung bzw. ungerade. Unnötig kompliziert. Sei X aus K bestimmten K hoch B. O, B, A. Sei Ordnung von X eine Primzahl. Wir haben noch keine Primzahl vergeben, glaube ich. P. Ich habe gerade erklärt, warum man das auf den Fall reduzieren kann. Wenn es eine gemischte Ordnung hat, dann guckt man sich die davon erzeugte zyklische Gruppe an und wählt dann da eins. So, und jetzt haben wir nämlich wirklich nur zwei Möglichkeiten. Das ist ein K. Erster Fall P gleich 2. Dann liegt X in der einen Zwei-Siedorf-Untergruppe von K, nämlich S0. Und da X jetzt ein Element der Ordnung 2 ist, also eine Solution, muss es zu T konjugiert sein. Das heißt, dass der Zentralisator von X die gleiche Struktur hat wie H. Jetzt ist X eine Funktion, also nachdem was wir schon wissen, zu T konjugiert. Das heißt, der Zentralisator von X enthält, ja, was enthält der? K ist ja abelisch, das heißt, K liegt im Zentralisator. K hoch G ist auch abelisch, da liegt X auch drin, das heißt, das liegt auch im Zentralisator. Das heißt, der Zentralisator von X ist isomorph zu H, oder konjugiert zu H, hätte ich auch sagen können, und enthält wegen des Abelscheins K und K hoch G. Aber wie geht das denn? Das heißt, wir haben jetzt so eine Situation wie in H und wir haben da drin zwei solche Untergruppen K und K hoch G. Das geht nur, wenn die gleich sind, da ist einfach nicht mehr Platz. Das ist ein Widerspruch. Warum? Naja, wenn K gleich K hoch G ist, dann normalisiert G K. Aber wir haben uns hier klar gemacht, dass der Normalisator von K in H liegt. Aber G war außerhalb von H gewählt. Widerspruch. Ich habe das Gefühl, dass es noch einfach geht. Aber okay. Zweiter Fall. Das heißt, X liegt jetzt hier unten in U. Wenn X 1 ist, ist es nichts zu zeigen. Achso, X ist sowieso nicht 1, die Ordnung ist eine Primzahl. Das heißt, X ist nicht 1. Jetzt liegt X in U und dann gucke ich mir an Teil 3. Ich nehme die Menge, die nur aus X besteht, die ist nicht 1, wird von S invertiert und dann liegt der Normalisator davon, oder man könnte das jetzt besser machen und sagen, man mit dem Normalisator davon erzeugten Unterrufe, der liegt jetzt im H. 3. Ich kann jetzt einfach die von
x erzeugte Untergruppe nehmen von U und darauf dann 3 anwenden. Dann ist auch klar, dass der Normalisator wirklich Sinn ergibt, so wie wir es sonst mit Untergruppen haben. Das heißt, dann haben wir, dass der Normalisator von der x erzeugten Untergruppe in H liegt. Aber gleichzeitig können wir doch genauso argumentieren wie vorher. Das heißt, in beiden Fällen ist der Witz, dass man alles nach H reinschiebt. Oben ging es wegen Involution, hier wegen, naja, K ist immer noch arisch. Das heißt, K und K auf B liegen immer noch im Zentralisator von X und deswegen auch im Normalisator dieser Untergruppe. Die liegen immer noch beide da drin. Genau, man hätte das gleichzeitig behandeln können. Da muss man nur einen Tick anders argumentieren, aber im Prinzip geht das. Es geht einfacher. Widerspruch. Denn, genau wie gerade, wenn K und K auf G beide in H liegen, dann ist dafür nur Platz, wenn K und K auf G gleich sind, aber G ist nicht ein Normalisator von K. Gleicher Widerspruch wie oben. So, was haben wir jetzt also gelernt? OBDR sei Ordnung von X eine Primzahl P, das geht jetzt nicht. Das heißt, X muss 1 sein, denn sonst ist die Ordnung von X irgendeine eine Primzahl oder zusammengesetzt und falls die Ordnung nicht 1 ist, haben wir uns klar gemacht, dann kann man es auch mit Primzahl reduzieren. Also ist X ich schreibe es mal direkt um. Also ist K gleich 1. Denn ansonsten könnte man so eine X von Primzahlordnung finden. Ja, dann haben wir alles abgearbeitet, was da oben steht. Und dann sagt uns das wunderbare Frau, Suzuki Wall-Serum, G ist isomorph zu PSL2. Puh. Witzigerweise reichen diese ganzen Infos, um zu zeigen, dass G einfach ist. Ich meine, da steht nichts, aber es kommt irgendwie so raus. Das ist ziemlich faszinierend. Jetzt muss ich da mal reinzugucken in die Arbeit, wie dieser Satz verwiesen wird. Ja, und das G PSL2Q ist, das geht nicht, weil wir dann kein Gegenbeispiel haben. Ich kürze es mal ab. Mit dem BSG Theorem, siehe da oben, ist dann G noch PSL2Q für eine geeignete Primzahlpotenz Q. Und das passt nicht zu unserem Gegenbeispiel. Prima, das heißt, diese drei Sachen können nicht gleichzeitig gelten.
Und jetzt bin ich sehr am Überlegen.
Okay, wenn ich darf, dann wische ich nochmal und nehme nochmal so 5 Minuten. Ich möchte nur die Bender-Methode definieren bzw. für einige in Erinnerung rufen. Und das nächste Lemma machen wir dann im neuen Jahr. Da fange ich jetzt nicht.
Also ich würde dann eins schaffen in kurzer Zeit, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich nur nochmal an Infektion erinnere.
Und dann kann man das mitnehmen und verdauen über den Jahreswechsel. Und dann kann ich Anfang des Jahres daran erinnern, was wir gemacht haben. Und nochmal, was die Bender-Methode ist. Und dann fangen wir an, da Dinge zu beweisen, denn ansonsten haben wir das bis dahin wieder vergessen. Das passt nicht so gut.
Sind so kompakt, aber ich merke, dass ich dann doch immer noch mehr erklären muss, denn nur weil ich es verstehe, heißt es nicht, dass es an der Tafel dann verständlich ist. Und deswegen brauche ich doch jetzt für meine Notizen immer doppelt so lange,
wie ich vorher gedacht habe. Das macht nichts. Definition 6.15. Infektion bzw. die Bender-Methode. Man nennt nicht diese Definition Bender-Methode, sondern es ist die Definition, die der Bender-Methode zugrunde liegt. Die Bender-Methode ist eine Methode, um Untergruppen zu vergleichen, vor allem maximale Untergruppen.
Und dieses Infektionszeug, was wir gleich sehen, das ist der Grundbaustein dieser Methode. Das heißt, da haben wir irgendeine Gruppe G. Ich habe keine weiteren Voraussetzungen erstmal. Ich habe eine maximale Untergruppe A von G und irgendeine Untergruppe B von G, über die ich nichts voraussetze, außer dass sie echt ist. Wir definieren bzw. wir schreiben A infiziert B, und das ist dieser verschobene Pfeil. Genau dann, wenn. Und da gibt es Varianten von. Das ist also auch nicht in jedem Paper von Bender oder von mir oder anderen Leuten, die es benutzen, gleich. Wir definieren A infiziert B genau dann, wenn es eine Untergruppe X gibt von der Mittelgruppe von A. Und zwar so, dass der Normalisator im Wertstern von A von X in B liegt. Das heißt dann A infiziert B. Ich weiß nicht genau, wie es uns eingefallen ist. Aber ich bin sicher, dass wir nach einem Wort gesucht haben, das keine Symmetrie infiziert. A infiziert B. Das geht ganz klar in eine Richtung. Da ist überhaupt nicht klar, ob irgendwas zurückkommt. Und das ist wichtig. A infiziert B. Die Variante, die wir schon gesehen haben in Gruppentheorie 1, war die, dass es nur zwei Pinzahlen gab, P und Q, und dann hatten wir sowas wie Zentralisator von OP, von der einen Gruppe geschnitten mit der anderen, liegt irgendwo drin. Das ist eine sehr, sehr spezielle Variante davon. Denn diese Untergruppe war dann eben dieses OP geschnitten bla, und dass der Zentralisator da drin liegt, ist halt eine Variante von der Normalisator davon. Liegt drin, ist also eine Spieler. Und ja, wie gesagt, davon gibt es noch mehr Spielarten. Bitte aufpassen, immer noch mal gucken, was es genau heißt. In der nächsten Vorlesung, also im neuen Jahr, was passiert da? Da erinnern wir uns kurz, was los ist. Wir ergänzen die Notation, die wir schon haben, noch ein kleines bisschen. Und dann fangen wir an, in unserem minimalen Gegenbeispiel Untergruppen zu untersuchen. Wir machen uns klar, was kann man mit dieser Infektionsmethode machen. Sehen dann ziemlich schnell, dass es sehr mächtig ist. Die Struktur, die wir schon haben, dann macht, dass es sehr stark ist und dass man ganz schnell rauskriegt, wenn man eine Infektion hat, plus ein bisschen, dann sind die Untergruppen sofort gleich. Und das führt dann zu einer Fallunterscheidung. Dann kommen so zwei wesentliche Fälle raus, die man sich angucken muss. Und da muss ich dann sehen, wie weit ich da in den technischen Details noch komme. Wenn ich bis zu dieser großen Fallunterscheidung komme und erklären kann, woher die kommt, und dann noch drei Sätze dazu sagen kann, was man da jeweils macht, bin ich auch schon zufrieden. Das ist das, was technisch noch passiert. Und auf dem Weg dahin sehen wir ganz viel Zeug, das wir kennen. Wir sehen so ZJ-Satz-Dinge, wir sehen teilerfremde Operationen, alles Sachen, die wir aus Gruppentheorie 1 kennen. Und deswegen wollte ich mich auch auf diesen Teil der Arbeit konzentrieren, weil das ein Teil ist, an dem wir wirklich viel lernen können. Da kommen viele Argumente, die wir so ähnlich schon kennen und die einfach neu verknüpft und kombiniert werden. Soweit der Plan. Danke fürs Zuhören.